eine Generation, die in den 68ern zum Beispiel groß geworden ist und jetzt im Alter ist, die können sich das nicht vorstellen, dass sie, wenn sie ein ganzes Leben lang frei und selbstbestimmt gelebt haben, dass sie sozusagen dann am Schluss sich irgendwie ergeben sollen in die Verhältnisse oder in etwas, was ein anderer eben sagt. Also man möchte dann doch ja, das, was einen Leben lang begleitet hat, diese Form von Freiheit und Selbstbestimmung bis zum Ende dann eben auch behalten.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Salon 5. Ich bin Debbie und bei uns geht es heute im Podcast um das große Thema der Sterbehilfe. Ich sitze hier gerade mit Vega Wetzel, sie ist Pressesprecherin bei der DGHS. DGHS steht für Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben. Frau Wetzel, was genau ist denn die DGHS und was macht sie?
Ja, die DGHS, die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben, ist ein Verein, der sich 1980 gegründet hat. Damals ja vor dem Hintergrund der immer besser und stärker werdenden Intensivmedizin, vor dem Hintergrund einer noch damals sehr schlechten Palliativversorgung und auch getragen von dem Wunsch, dass der eigene Wille, der Wille des Patienten bei der Behandlung oder auch nicht mehr weiter Behandlung viel stärker berücksichtigt wird, als das damals noch der Fall war. Und wir haben uns jetzt über die Jahre ja, weiterentwickelt, uns stark auch für Patientenverfügungen eingesetzt, dass das ins Gesetz gekommen ist. Es ist ja seit 2009 im Bürgerlichen Gesetzbuch verankert und haben unseren Mitgliedern auch immer geholfen, wenn die Patientenverfügungen nicht beachtet worden sind. Und jetzt ganz neu seit 2020, seitdem das Bundesverfassungsgericht ja so ein sensationelles Urteil eigentlich gesprochen hat und sich zur Suizidhilfe geäußert hat, sind wir auch dazu übergegangen, unseren Mitgliedern eine Freitodbegleitung zu ermöglichen, wenn sie das möchten. Und das sind so unsere Aufgaben. Ja.
Bevor wir jetzt noch tiefer in die Prozesse etwas einsteigen, habe ich noch ganz kurz am Anfang ein paar allgemeine Fragen. Können Sie noch mal kurz den Unterschied erklären zwischen Sterbehilfe, dann gibt es noch Suizidhilfe, assistierter Suizid und Sterbebegleitung? Also es sind irgendwie so alles Begriffe, die im Raum rumschwirren und manches ist erlaubt, manches ist teilweise erlaubt, manches ist eine Grauzone.
Ja, da gibt es tatsächlich so einen breiten Fächer. Der Begriff Sterbehilfe als solches hat ja sowas Plakatives und Allgemeines, aber ist eigentlich ein Überbegriff, wenn man so will, für alles, was sich dahinter verbirgt, wenn man Menschen, die schwer krank sind oder eben am Ende ihres Lebens beistehen möchte. Das kann also alle möglichen Facetten umfassen. Das ist zum einen die reine Begleitung, die Sterbebegleitung, wenn man so will, in einer sozialen, familiären, zugewandten Form. Das ist zum anderen die Möglichkeit des Behandlungsabbruches, den haben wir früher passive Sterbehilfe genannt, jetzt eigentlich eher Behandlungsabbruch. Das bedeutet, dass selbst wenn es medizinisch möglich wäre, nicht mehr weiter behandelt wird oder eine eingeleitete Behandlung abgebrochen wird, sofern sie dem Willen des Patienten entspricht. Da gab es ein entsprechendes Grundsatzurteil vom Bundesgerichtshof 2010, seitdem ist das wesentlich klarer, dass eine Behandlung eben nicht weitergeführt werden muss, wenn sie dem Willen des Patienten widerspricht oder auch wenn es medizinisch sinnlos ist. Aber da kommen dann eher die Ethikkommissionen der Krankenhäuser ins Spiel. Dann haben wir die indirekte Sterbehilfe, genau gesagt die aktive indirekte. Das klingt auch schon ein bisschen sperrig. Das meint aber die Gabe von Medikamenten, von Morphin, von symptomlindernden Mitteln, die nicht direkt das Sterben zum Ziel haben, sondern vor allem eine Symptomlinderung, aber unter Inkaufnahme eines früheren Versterbens. Also das ist sehr weit verbreitet, dass dies angewendet wird. Also das ist ganz klassisch, zum Beispiel die Morphindosierung bei Krebserkrankten. Und das kann gehen bis zu einer so hohen Gabe, da spricht man dann von einer palliativen Sedierung, das heißt, dass wenn die Symptome so stark sind oder derjenige doch sehr am Ende seiner Strecke steht, dass die Dosis so erhöht wird, dass derjenige das Bewusstsein verliert und damit natürlich die Symptome auch nicht mehr hat, aber möglicherweise ein früheres Versterben in Kauf genommen wird. Also die palliative Sedierung ist ganz wichtig, ist keine Form der aktiven Sterbehilfe, dass der Tod desjenigen gewünscht wird, sondern es geht vor allem darum, um diesen indirekten Charakter, dass Symptomlinderung eben so gut ist, dass derjenige gut rübergehen kann und eben der Tod, wie gesagt, in Kauf genommen wird, aber nicht die direkte Absicht ist. Dann kommen wir einen Schritt weiter und können die wirklich aktive Sterbehilfe erwähnen. Die ist nun verboten, die ist auch international in jedem Land eigentlich verboten, es sei denn, es gibt ein paar Ausnahmen, da gibt es nur wenige Länder, aber die aktive Sterbehilfe als eine Unterform sozusagen der ganzen Tötungsparagraphen sieht ja vor, dass eine Tötung, selbst wenn der andere das unbedingt möchte, weil er eben stark leidet oder warum auch immer, dass das verboten ist und mit mindestens oder bis zu, nein, Entschuldigung, mit bis zu 5 Jahren Gefängnis bestraft werden kann. Also das wäre zum Beispiel dann der Arzt, der die entsprechende Spritze setzt oder der Angehörige, der aus Mitleid das den Tod herbeiführt. Das ist definitiv verboten, ganz klar. Dann haben wir jetzt noch die eine Form, die Sie auch erwähnten, die assistierten Suizid, Suizidhilfe, wie immer man es nennt. Man kann auch von Freitodbegleitung sprechen. Das ist so eine Art Sonderform, wie wir sie eben auch in der Schweiz kennengelernt haben. Die haben da die längste Tradition eigentlich in der Form. Bei denen ist das in so einer vor 30, 40 Jahren gewachsen, in so einer Art Gesetzeslücke, aber das führt jetzt vielleicht zu weit, wenn wir es ausführen, aber da hat es jedenfalls eine relativ lange Tradition. Und wir diskutieren das eben hier in Deutschland jetzt auch schon eine geraume Zeit. Und das heißt, das ist eine Möglichkeit, selbstbestimmt zu sterben, indem man einen Arzt oder einen helfenden Menschen schon dabei hat, aber die letzte Handlung wirklich selber ausführt. Und das ist der entscheidende Unterschied. Die Tatherrschaft, das ist der juristische Begriff, die Tatherrschaft muss bei der Person selber liegen, die den Tod möchte, die selbstbestimmt sterben möchte. Und die anderen, die vielleicht dabei sind, können die Medikamente zurechtstellen oder eben noch so lange anwesend sein und denjenigen betreuen. Aber die Tatherrschaft muss eben bei der Person selber liegen. Und darüber haben wir uns eben in den letzten Jahren politisch, gesellschaftlich sehr gestritten. Wollen wir das? Wenn ja, wie darf das sein? Darf man dafür Geld verlangen? Wer soll der Personenkreis sein, der die Menschen, die das möchten, eben da begleitet?
Okay, und Sie meinten ja schon bei der DGHS, da gibt es die Freitodbegleitung. Da wollte ich jetzt einfach mal generell fragen, wie funktioniert denn da so der Ablauf bei Ihnen, so quasi von der Registrierung bis dann tatsächlich die Person stirbt?
Ja, wir haben eben gemerkt, dass bei den Mitgliedern, auch gerade auch bei den langjährigen und älteren Mitgliedern, ein starker Wunsch besteht, dass man auf diese Möglichkeit eben zurückgreifen kann. Das heißt, es wurde da viel überlegt und nachdem das von dem Bundesverfassungsgericht eben so klar ausgesprochen worden ist, es gehört zum Persönlichkeitsrecht des Menschen, über das eigene Leben verfügen zu können. Und es darf auch nicht sein, dass eine Hilfestellung dazu so unmöglich gemacht wird, wie sie bis dahin ein paar Jahre lang gewesen ist. Das heißt also, wir können auf eine Hilfestellung durch einen Dritten zurückgreifen. Konkret heißt das jetzt bei Mitgliedern der DGHS, wir sprechen immer von den Vereinsmitgliedern, dass sie eine solche ärztliche Freitodvermittlung vermittelt bekommen können. Wir machen das nicht selber, sondern kooperieren mit ungefähr 2 Dutzend Teams in Deutschland, die sich aus einem Arzt und einem Rechtsanwalt zusammensetzen. Das ist auch singulär, diese Form, dass wir das so absichern. Aber es hat sich jetzt auch im Rahmen der Praxis auch bewährt durchaus. Und das heißt, dass also wer das in Anspruch nehmen möchte als Mitglied, wenn man nicht mit ist, muss man halt erstmal eintreten und mindestens ein halbes Jahr dabei sind. Aber dann möchte man ja, wir nennen das einen Antrag, schon ein Schreiben aufsetzen mit eigenen Worten, warum man diesen Weg eben gehen möchte, was einen dazu umtreibt. Das können die entsprechenden Krankheiten sein, das kann eine Mischung aus mehreren Krankheiten sein, was bei älteren Leuten oft ist. Keine von denen einzeln würde zum Tode führen, aber in der Summe hat man doch eine Lebenssituation, die man vielleicht dann nicht mehr aushält. Aber es muss auch nicht zwingend eine körperliche Erkrankung dafür vorliegen. Das Bundesverfassungsgericht hat das nicht zwingend vorausgesetzt. Also man kann auch in einer Art Bilanzierung, wenn man zu dem Schluss kommt, man ist am Ende seiner Strecke angelangt, ist lebenssatt, hat seine Aufgabe im Leben erfüllt, dann steht es, kann es einem eigentlich nicht verwehrt werden. Und dann liegt es an der DGHS, an den Mitarbeitenden, dass wir haben da ein Team von qualifizierten Psychologen, die das erstmal sichten, diese Unterlagen auf Vollständigkeit durchzugucken, auf Dringlichkeit, überhaupt auf die Begründung selber, ob man die nachvollziehen kann vor allem. Also wir haben es nicht zu bewerten, aber man muss es nachvollziehen können. Und dann wird eben auch geguckt, ja, ist die gesundheitliche Situation schon sehr dringend oder hat es vielleicht noch ein bisschen Zeit? Und dann geht es weiter an die koordinierende Stelle, die das an die entsprechenden Teams jeweils weitergibt. Das geht dann so weiter, dass die Fälle möglichst wohnortnah koordiniert werden. Und dann wird der Sterbewillige, wenn ich das so sagen darf, von einem Juristen und dem Arzt gemeinsam betreut. In einem ersten Schritt würde der Jurist die Person zu Hause aufsuchen und in einem längeren Gespräch herausfinden, wie konstant ist dieser Freitodwunsch, ist der auch wirklich wohl überlegt. Wenn das nicht der Fall wäre, würde man sich als Helfer auch in einem strafbaren Bereich befinden, das ist auch ganz klar. Es geht ganz entscheidend um diese Freiverantwortlichkeit, konstante, lange wohlüberlegte Überlegung. Und wenn das wirklich klar und eindeutig ist, dann kann der Weg weitergehen. Dann wird der beteiligte Arzt die Person nochmal aufsuchen. Und an dem vereinbarten Termin selber, an dem das dann stattfinden soll, ist im besten Falle auch die Familie dabei, aber eben auch diese beiden Personen. Und die bringen dann ein Medikament mit. Das ist ein Narkosemittel im konkreten Fall. Also es können ja verschiedene Medikamente theoretisch eingesetzt werden, aber bewährt hat sich eben das Einsetzen eines Narkosemittels in entsprechender Überdosierung. Und die Person selber bekommt eine Infusion gelegt, dreht sie dann selber auf. Das ist eben das Entscheidende, wieder, dass die Tatherrschaft bei der Person selber liegt. Das hatten wir auch eingangs besprochen. Und dann ist das Einschlafen relativ schnell. Die beiden Begleiter, der Rechtsanwalt, der Arzt bleiben die ganze Zeit bei der Person noch mit im Raum. Und wenn das dann vorbei ist und der Tod eingetreten ist, wird, bevor der Bestatter benachrichtigt werden kann, erst noch die Kriminalpolizei verständigt, aktiv, weil es sich in dem Fall um einen unnatürlichen Tod handelt. Und dann muss die Kripo ermitteln, sozusagen von Amts wegen. Das geht in der Regel aber relativ zügig und gut über die Bühne, weil die Dokumentation sehr umfassend ist. Im besten Fall ja auch noch Angehörige mit im Raum waren, die dann als Zeugen befragt werden, was war genau passiert, was haben sie gesehen, wie ist das alles abgelaufen. Und in der Regel, wenn das alles eindeutig und klar ist, kann die Kriminalpolizei sich auch relativ schnell wieder verabschieden. Und dann kann die Bestattung ganz normal ausgelöst werden, wie bei einem klassischen Todesfall auch.
Das ist ja ein wesentlich längerer Weg, als ich erwartet hatte. Finden Sie das gut so oder würden Sie es gerne verkürzen? Oder passt das jetzt alles so, wie es ist?
Tja, wir haben durchaus immer mal wieder mit Menschen zu tun, denen dieser Weg ein bisschen zu lang ist und die es gerne ein bisschen kürzer und schneller und unkomplizierter hätten. Da muss man aber auch klar dagegen halten und sagen, ja, es muss aber auch wirklich eindeutig sein. Es muss geprüft sein. Es darf keine Suizidhilfe geleistet werden bei Menschen, bei denen die Entscheidung nicht klar, frei verantwortlich getroffen worden ist, sondern vielleicht aus einer akuten Krise heraus. Das geht einfach nicht. Zum einen wegen der Person selber natürlich, aber auch wegen der Helfenden, die in so einem Fall wirklich mit einem Bein im Gefängnis stehen. Also es muss ein gewisser Prüfvorgang schon uns zugestanden werden. Und es gibt auch so auch schon genug Kritiker, die auch dieser Weg nicht recht ist. Aber wir denken schon, dass sich eine solche Vorgehensweise doch durchaus bewährt hat. Und wir merken jetzt auch im Gespräch mit den Angehörigen, mit den Hinterbliebenen, dass doch auch eine große Dankbarkeit auch da ist, dass für die Menschen ein solcher Weg offen steht, dass die in, selbst bei schwersten Erkrankungen, zum Beispiel bei ALS, Multiple Sklerose, die nicht mehr bis zum Schluss durchgehalten werden will, dass da so ein letzter Moment von Kontrolle noch möglich war. Also, und das lässt auch die Hinterbliebenen dann ein bisschen leichter zurück, sodass sie mit der Trauer dann und mit dem Abschied ein bisschen besser umgehen können.
Sie haben jetzt schon davon gesprochen, dass es jetzt nicht darum geht, Menschen bei einer akuten Krise quasi den Weg ins Sterben zu ermöglichen. Eine Frage, die ich hatte, war nämlich, bieten Sie auch quasi Sterbehilfen für junge Menschen jetzt in meinem Alter an, die körperlich gesund sind? Also jetzt nicht jemand, man kann ja auch im jungen Alter schon sehr schwer krank sein, aber jetzt körperlich gesunde Menschen, die aber einfach nicht mehr leben wollen. Also haben Sie da auch damit schon Erfahrungen gehabt oder würden Sie generell die auch durch den Prozess schicken?
Junge Menschen, die nicht körperlich krank sind, können natürlich auch in Situationen drinstecken, in psychischen Gemengelagen, die einen Todeswunsch auslösen, ganz klar. Aber da muss jede Brücke gebaut werden, um den Menschen da wieder rauszuholen. Also da vorschnell eine Suizidhilfe durchzuwinken, geht meines Erachtens gar nicht. Zum einen ist das rechtlich wirklich der Fall, dass diese Freiverantwortlichkeit tatsächlich zu hinterfragen ist, weil die in einer psychischen Krise nicht gegeben ist. Das ist einfach Fakt. Und dass man in jungen Jahren in solchen Krisen drinstecken kann, ist ja auch nicht unüblich. Also in der Regel findet man mit den Jahren ja da auch wieder raus. Ja? Also und diese Gedanken, ob man über das eigene Leben verfügt, sind ja nicht abwegig. Also das ist ja auch ein Teil des Erwachsenwerdens und des Lebens, ganz klar. Aber die Situation, dass man dann sagt, die psychische Erkrankung erzeugt einen solchen hohen Leidensdruck, dass sie vielleicht mit einer körperlichen Erkrankung ähnlich gleich schwer zu bewerten ist. Das ist in jungen Jahren ja oft noch nicht gegeben, weil da ja noch gar nicht alle Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft werden. Und in vielen, vielen Fällen findet man auch aus diesen dunklen Zeiten auch wieder raus. Ja.
Haben Sie dann generell beim Alter eine Mindestgrenze? Also wie alt muss man irgendwie mindestens sein, um ihre Freitodbegleitung in Anspruch nehmen zu können. Also jetzt angenommen 12 Jahre alt, Krebs im Endstadium, so könnte die Person auch zu Ihnen kommen oder ist es in Deutschland so geregelt, erst ab 18 oder sowas?
Zu diesem speziellen Thema gibt es ja in Deutschland keine gesetzliche Regelung. Aber natürlich ist es so, dass das schon, also die Volljährigkeit erstmal sowieso eine Grenze ist, auch für die Mitgliedschaft bei uns. Dann ergibt sich sozusagen das Alter eigentlich mehr oder weniger alleine sozusagen aus dem Gesundheitszustand. Wenn wir selbst mal Fälle hatten, die ich als relativ jung bezeichnen würde, vielleicht in den 40ern oder mit Ende 30, dann sind das die absoluten Ausnahmen und da lagen sehr schwere körperliche Erkrankungen vor. Naturgemäß sind die Personen, die diese Hilfestellung in Form der Freitodbegleitung in Anspruch nehmen, deutlich älter und mindestens 60, 65 plus, also wo man davon sprechen kann, dass sie irgendwo ihre Strecke absolviert haben. Wenn wir jetzt, was Sie angesprochen hatten, eine 12-jährigen Krebserkrankten zum Beispiel nehmen, was ja leider auch vorkommt, dass man in jungen Jahren Krebs bekommen kann, sind das eher junge Leute, die nicht bei uns auftauchen. Also die würden, denke ich, eher in der Hospizbegleitung dann zu finden sein und oder eben auf den entsprechenden Krankenstationen. Und da werden sie ja dann auch entsprechend medizinisch begleitet. Und dass da mal der Wunsch dann sozusagen nach so einer begleiteten, organisierten Selbsttötung auftauchen kann, das wäre schon eine extreme Ausnahme. Also im Ausland gibt es das Thema ja manchmal in den Benelux-Ländern, in den Niederlanden und Belgien. Aber selbst da kann man die Fälle, die da amtlich erfasst worden sind, an einer Hand abzählen. Also, das ist so für uns als DGHS eigentlich überhaupt gar kein Thema, mit dem wir uns beschäftigen.
Also Sterbehilfe ist ja schon, ich sag mal, für manche kritisches Thema, auch vor allem was moralische Dinge angeht. Und eine Frage, die ich mir noch gestellt habe, war, jetzt haben Sie mir schon den ganzen Prozess beschrieben, aber nochmal generell, haben Sie manchmal Angst in Ihrer Arbeit oder auch Sorge, dass die Sterbehilfe irgendwo auch negativ ausgenutzt werden könnte? Also im Sinne von, man wird von jemand anderem beeinflusst, diesen Weg zu gehen, auch wenn man schon 70, 80 ist. Gab es da vielleicht schon Fälle oder haben Sie da generell Sorge, dass das passieren könnte?
Gut, es gibt natürlich nichts, was es nicht gibt.
Ja, okay. Ja. Das stimmt natürlich.
Die Menschen, mit denen wir so zu tun haben, haben eigentlich oft ja den Eindruck gemacht, dass die Angehörigen sie dann davon noch abhalten wollen. Also, dass sie sich schwer damit tun, wenn jetzt der Vater, die Mutter diesen Weg gehen will und man vielleicht nicht alles ausgeschöpft hat und sie ein bisschen Lebenszeit verschenken, sozusagen, indem sie frühzeitiger gehen. So konkret haben wir das einfach noch nicht erlebt, dass wir den Eindruck hatten, da wird jemand reingequatscht oder reingedrängt in ein früheres Ableben, als unbedingt sein sollte. Eigentlich nicht. Also es ist ja kein Massenphänomen, aber das Thema beschäftigt trotzdem sehr viele Menschen, weil man in die Situation ja kommen könnte. Und der Grundgedanke, dass man die Freiheit hat, auf so eine Möglichkeit zurückzugreifen, man weiß ja auch nicht, welche Krankheit einem nochmal irgendwann blüht oder was für einen vorgesehen ist, was alles so passieren kann. Aber die Freiheit, auf eine Suizidhilfe zurückgreifen zu können, ist doch etwas, was sehr, sehr viele sich für sich wünschen, auch wenn man sie vielleicht gar nicht braucht. Also die meisten Todesfälle sind leider im Krankenhaus, nicht zu Hause. Aber das Gros der Menschen hat ja eher das Problem, dass sie vielleicht keine Patientenverfügung hat oder dass die Angehörigen nicht greifbar sind. Das ist ja eigentlich eher sozusagen die Mehrheit.
Woher denken Sie, kommt so dieses Verlangen danach, auch noch Kontrolle über den Tod zu haben? Also ich persönlich finde das ziemlich interessant und ich habe mich da auch echt gefragt, okay, warum will man als Gesellschaft da irgendwie so eine Kontrolle drüber haben und kann ich einfach sagen, ja, es kommt, wann es kommt? Haben Sie da vielleicht eine Idee, woher das kommen könnte?
Ja, vielleicht ist das auch eine gesellschaftliche Entwicklung. Also man hat sich ja vor mehreren hundert Jahren solche Fragen sich nur begrenzt gestellt, weil man vieles, was so passiert ist, mehr angenommen hat als Schicksal oder Schicksalsergebenheit. Und heutzutage leben wir eben in einem Umfeld, in dem wir vieles in unserem Leben selber gestalten wollen, können. Und die Generation, die in den 68ern zum Beispiel groß geworden ist und jetzt im Alter ist, die können sich das nicht vorstellen, dass sie, wenn sie ein ganzes Leben lang frei und selbstbestimmt gelebt haben, dass sie sozusagen dann am Schluss sich irgendwie ergeben sollen in die Verhältnisse oder in etwas, was ein anderer eben sagt. Also man möchte dann doch, das, was einen ein Leben lang begleitet hat, diese Form von Freiheit und Selbstbestimmung bis zum Ende dann eben auch behalten.
Das ist wirklich interessant. Ja, ich persönlich habe noch nicht so viel drüber nachgedacht, einfach weil ich noch etwas jünger bin. Aber trotzdem, so bei der Recherche für dieses Thema war die ganze Zeit die Frage in meinem Kopf, woher kommt wohl dieses, man möchte noch die Kontrolle über das Unkontrollierbare haben? Das fand ich schon immer sehr interessant. Ja. Dann hätte ich noch eine Frage. Bekommen Sie eigentlich Gegenwind für Ihre Arbeit? Also konkret so als DGHS zu sagen, was fällt Ihnen ein, Sterben so einfach zu machen oder irgendwas in die Form, kommt da was?
Nein, es gibt sicher auch immer kritische Stimmen, die generell so eine Form nicht möchten, aber in den letzten Jahren hat sich doch viel in die Richtung verändert, dass viele Menschen eben sehen, dass sie diese Möglichkeit haben wollen und wir auch viel Zuspruch bekommen. Es wird nie ganz unumstritten sein, dieses Thema. Ist es auch in anderen Ländern nicht. Also wenn man über die Grenzen guckt, auch wo es erlaubt ist, wo es nicht erlaubt ist, ist es eine große gesellschaftliche Debatte und eins der ethischen Themen, die uns umtreibt. Aber wenn wir so vorgehen und arbeiten, dass es transparent ist, dass es klar ist, dass es nachvollziehbar ist, dann kann man doch auf eine relativ breite Zustimmung doch auch setzen.
Das stimmt. Wenn es von vielen gefordert wird, dann gibt es auch weniger Gegenwind. Dann noch ganz zum Schluss, haben Sie noch etwas, was Sie auf dem Herzen haben, was Sie vielleicht unseren Jugendlichen mitgeben wollen, noch irgendwas, was Sie loswerden wollen?
Ja, jetzt haben wir so viel über das Sterben gesprochen. Das sollte einen jetzt nicht irgendwie hoffentlich nicht runterziehen. Es liegt in der Natur des Menschen, dass er sich dessen bewusst ist, dass er nicht unendlich lebt. Aber es soll doch möglichst spät stattfinden. Erstmal dem Leben eine Chance geben, auch wenn es Momente gibt, wo man vielleicht daran verzweifelt, aber bevor man nicht wirklich seine Aufgabe gefunden hat im Leben, sollte man nicht vor der Zeit irgendwas Dummes machen. Sich lieber an irgendjemanden wenden. Die Gedanken, die einen umtreiben, treiben auch andere um. Also dann lieber das Gespräch suchen mit einem Freund, mit der Telefonseelsorge, mit wem auch immer und dem, was alles noch Schönes kommen kann, eine Chance geben.
Das nehmen wir mit, dem Leben noch eine Chance geben. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für das wirklich informative Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier mit in den Podcast zu kommen. Und wenn ihr da außen noch mehr von Salon 5 hören wollt oder sehen, dann schaut doch gerne bei uns auf Instagram vorbei. Da heißen wir Salon 5 unterstrich oder auf unserer Webseite salon5.org. Und damit verabschieden wir uns.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.